Herzlich willkommen zur 8. Folge von Current Affairs. Heute begrüßt Tim Heedkemper Lars Luchterhand. Zusammen sprechen sie über Berufungskommissionen und was es damit auf sich hat.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Current Affairs. Heute wollen wir uns mit dem Thema Berufungskommissionen beschäftigen und dazu haben wir einen Gast eingeladen, der auch schon an einigen Berufungskommissionen teilgenommen hat, und zwar ist das der...
Genau, Lars Luchterhand. Danke für die Einladung, freut mich hier zu sein.
Ja, als erstes stelle ich dir erstmal ein paar Fragen zu dir. Bus oder Fahrrad?
Fahrrad, aber jetzt in der Jahreszeit gerade Bus.
Ja, das kann ich sehr gut selber nachvollziehen. Lieber Hardware oder lieber Software?
50-50 würde ich sagen, die Mischung macht's.
Und Gremientreffen lieber vor Ort oder lieber online?
Präsenz ist mir lieber.
Ja, okay, damit können wir dann auch ja schon zum Thema kommen. Berufungskommission, was ist das Ganze überhaupt, worum geht's da, woher kommt der Name?
Genau, da geht es quasi um die Besetzung einer Professur. Also immer dann, wenn die Uni eine neue Stelle hat für einen neuen Professor, dann muss irgendwie ausgewählt werden, wer die Stelle bekommt. Und dann braucht man eine Berufungskommission.
Ja, und diese Berufungskommission, also vielleicht hat man das auch schon mal gehört, wenn ein Professor ernannt wird, dann bekommt er einen Ruf an diese Uni. Und ja, daher kommt eben auch der Name Berufungskommission. Wie ist denn so eine Berufungskommission aufgebaut? Wer ist da Mitglied?
Genau, da gibt es immer einen Vorsitz. Das ist eigentlich immer ein Professor, eine Professorin, die das Ganze dann leitet. Dann gibt es jeweils Mitglieder, andere Professoren. Dann hat man Mitarbeiter, man hat Doktoranden und natürlich auch einen Studierenden entsprechend dabei. Dann gibt es noch die Gleichstellungsbeauftragte, die ist auch dabei. Ja, genau. Und dann trifft man sich da in der Runde.
Ja, ich habe vorher nochmal in der letzten Berufungskommission, in der wir beide ja auch waren, mal nachgeschaut, wie viele Leute es genau waren. Also wir hatten 4 Professoren, wovon dann einer ein externer Professor ist, der halt nicht aus der Elektrotechnik kommt, oder eine Professorin. 2 wissenschaftliche Mitarbeiter, und dann eben ein Student, der auch wahlberechtigt ist. Aber ihr habt ja da auch noch euch was überlegt von den Studenten her. Wie habt ihr das gemacht?
Richtig, genau. Wir setzen im Prinzip immer ein studentisches Mitglied und das wird im Regelfall so gemacht, dass wir auch einen Stellvertreter haben, dass man quasi zu zweit das Ganze dann machen kann, wobei aber nur einer stimmberechtigt ist. Und dann setzen wir immer einen Studenten halt in die Kommission, der nach Möglichkeit ein Thema ein bisschen Plan hat. Das ist ganz hilfreich dann bei den Entscheidungen.
Okay, dann haben wir geklärt, wer ist überhaupt drin in so einer Berufungskommission. Und jetzt stellt sich ja die Frage, was ist eigentlich die Aufgabe so einer Berufungskommission? Wie läuft das Ganze ab? Und da gibt's ja so verschiedene Phasen. Ja, am Anfang geht's ja los mit der Ausschreibung, ne? Was passiert da denn so?
Zuerst, nachdem sich das Gremium konstituiert hat, macht man Folgendes. Man überlegt sich, was für einen Kriterienkatalog möchte man haben, was ist einem wichtig an der Professur, was für Kompetenzen sollen der oder die haben. Und dann muss man eben einen Ausschreibungstext machen. Das ist ein Text, den man veröffentlicht, damit sich eben dann Kandidaten bewerben. Und der Text muss eben auf die Stelle zugeschneidert sein. Man muss also genau angeben, was man erwartet von dem Professor, worauf man achtet bei der Bewerbung. Genau, der wird im Prinzip zu Beginn dann verfasst von allen, dann von allen gegengelesen und dann abgeschickt und dann wird der veröffentlicht bei einigen Zeitungen. Es gibt Journals, wo der veröffentlicht wird, genau, und dort kann man dann entsprechend sich den anschauen und wenn man Interesse hat, sich dann auf die Stelle bewerben.
Vielleicht, wenn wir nochmal einen Schritt zurückdenken, wie kommt es überhaupt, dass so eine Berufungskommission ins Leben gerufen wird? Also überlegt sich die Berufungskommission dann selber, jetzt brauchen wir einen Professor für dieses Gebiet und macht das dann, oder wie läuft das ab?
Das geht folgendermaßen, und zwar kommt der Impuls kommt eigentlich erst von der Uni. Das heißt, wenn entweder eine Nachfolge eines Professors gesucht wird, wenn er in Ruhestand geht, dann gibt es eine Nachfolge meist, und sonst werden teilweise auch neue Stellen ins Leben gerufen und dann kommt eben diese Entscheidung, wir brauchen, um die Stelle zu besetzen, eine Kommission, und dann geht das erstmal durch die ganzen Gremien durch und danach kann diese Kommission eben genau bestellt werden dann.
Okay, also dann steht quasi so grob fest, was das für eine Professur sein soll, und dann erarbeitet die Kommission eben diesen Ausschreibungstext. Der wird dann natürlich irgendwann veröffentlicht und dann fangen ja Leute an, sich zu bewerben, und so lange wartet man ja eigentlich erstmal ab, bis dann die Bewerbungen alle nach und nach eintrudeln, Und wie geht's dann weiter, wenn die Bewerbungsfrist abgelaufen ist?
Sobald also die ganzen Bewerbungen hoffentlich viele eingegangen sind, trifft man sich dann in der Kommission und geht die einzelnen Bewerbungen eben durch. Das heißt, jeder hat dann eingeschickt seine Unterlagen, dann schaut man da einzeln durch. Wir haben dann diesen Kriterienkatalog, den wir vorher erarbeitet haben. Und anhand des Kriterienkatalogs kann man dann eben schauen, wer passt wie gut auf diese Stelle. Und dann muss man eben sich entscheiden in der Kommission, wen man von den Leuten, die Bewerbungen eingereicht haben, einlädt. Denn diese Bewerbung ist erstmal die erste Phase. Danach trifft man eben unter denen, die sich da beworben haben, eine Auswahl an Leuten, die man eben einlädt.
Was ist da so in diesem Kriterienkatalog drin, so die Kriterien, nach denen man die Leute dann einlädt?
Einmal sind das dann die Fachkompetenzen, dass man sucht im Regelfall ja eine Stelle für Forschung und Lehre, was ja die Professur dann ausmacht. Und da möchte man eigentlich immer eine Kompetenz in der Forschung haben. Und zwar hat die Uni ja eine Vorstellung davon, was man gerade braucht für die Universität, was da für eine Lücke gefüllt werden soll. Und das heißt, dann gibt es einmal da Schwerpunkte, dann gibt es auch auf die Lehre bezogen Schwerpunkte, wo man sagt, man hätte gerne Lehrerfahrung, man hätte gerne, dass die Leute in einem gewissen Forschungsbereich besonders stark sind, dann hält man das eben fest.
Was man sich ja auch noch zum Beispiel anguckt, um dann die Forschung zu beurteilen, sind ja auch die Publikationen zum Beispiel, ob die Leute irgendwie in Fachjournals vertreten sind oder eventuell noch gar nicht publiziert haben. Und wie sieht da generell so die Rückmeldung aus? Also hat man da eher so 50 Bewerbungen, eher 100, eher 10? Oder sieht man immer dieselben Bewerber?
Das ist immer sehr schwer abzusehen. Also eigentlich ist es jedes Mal komplett zufällig, wie viele Leute sich bewerben. Man kann es vorher ganz, ganz schlecht planen. Und das ist aber selten dieselben Bewerber. Es sei denn, man macht dieselbe BK mehrfach, dann kann das durchaus vorkommen. Aber sonst hat man im Regelfall, weil es ja andere Fachgebiete sind, immer neue Bewerber dabei. Und da hatten wir, glaube ich, von irgendwie 10, 15 bis 30 schon alles dabei. Also da ist, das variiert sehr stark je nach Berufungskommission.
Ja. Okay, und wenn man dann sich überlegt hat, welche Leute man einlädt, dann, ja, wozu werden die denn eingeladen?
Richtig, genau. Also der Plan ist ja, dass, wenn man eben sich nachher für eine Person entscheidet, dass der diejenige dann Professor wird. Und dazu gehört ja sowohl die Forschung als auch die Lehre. Und was wir eben dann machen, wenn wir jemanden einladen, ist, wir würden uns dann gerne zwei Vorträge anhören von dem jeweiligen Kandidaten, der Kandidatin. Und das sieht folgendermaßen aus. Das ist einmal ein Fachvortrag. Da geht es also darum, dass man sein eigenes Forschungsthema vorstellt. Das ist im Prinzip ein Vortrag meist in englischer Sprache, wo man genau sein Forschungsgebiet vorstellt und das eben in einer Präsentation macht. Da hat man, glaube ich, so eine halbe Stunde für Zeit etwa. Und dann gibt es noch einen Lehrvortrag. Der Lehrvortrag ist dann auf die Studierenden, also auf die Lehre ausgerichtet. Dort kann dann eben die Kandidatin zeigen, dass man eben auch in der Lehre stark vertreten ist. Und da sind eben vor allem die Studierenden gefragt. Die kommen dann neben Mitarbeitern zu den Vorträgen und hören sich das Ganze dann an.
Ja, genau. Das ist nämlich vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Also diese Vorträge, die sind hochschulöffentlich. Das heißt, alle Mitglieder der Hochschule sind dann auch dazu eingeladen, dahin zu kommen. Und vor allen Dingen ja auch die Studenten, die ja am Ende Lehre von diesem Professor hören werden, können dann natürlich auch daran mitwirken und ihrem studentischen Vertreter auch die Meinung danach mitteilen. Also wir machen das unter den wissenschaftlichen Mitarbeitern auch gerne, dass wir halt Studenten, die bei uns arbeiten, sagen, geht da mal hin, hört euch das an und sagt uns am Ende, wie ihr das empfunden habt. Einfach, dass man noch ein paar mehr Leute hat, mit denen man diskutieren kann. Das läuft ja in der Fachschaft eigentlich genauso, oder?
Ganz genauso. Wir laden im Regelfall vorher per E-Mail ein. Also wenn ihr bei uns in den E-Mail-Verteilern seid, dann bekommt ihr eine Einladung zu jedem Berufungskommissionsvortrag, wo dann die Kandidaten entsprechend den Vortrag halten und dann könnt ihr da gerne vorbeikommen. Und wir freuen uns, wenn möglichst viele da sind, um möglichst viel Erfahrung dann von den Studierenden mitzunehmen.
Wie empfindest du das so mit den Vorträgen?
Ja, also eigentlich immer recht interessant, weil jeder macht das ein bisschen anders. Wir reichen ja quasi mit dem Ausschreibungstext keine Richtlinien vor, was wir erwarten. Das heißt, die Vorträge variieren dann teilweise sehr stark in dem, was Leute dann eben präsentieren, wie detailliert das Ganze ist, wie sehr es ins Fachliche geht. Genauso auch bei der Lehre. Es gibt ja auch keine Vorschriften, ob man jetzt die Tafel nutzt, ob man das so mit Slides auf dem Beamer macht. Und das ist eben dann sehr stark jeweils personenabhängig. Und da ist es immer spannend zu sehen, wie die Leute das eben umsetzen, diesen Auftrag, den wir geben. Wir geben nur eigentlich immer die Sprache vor, optional, und die Zeit, die man für diesen Vortrag hat, und sagen, dass man eben Tafel und Beamer nutzen kann. Und dann gucken, was Leute draus machen.
Ja, fällt dir da zum Beispiel irgendein Beispiel noch ein?
Ja, zum Beispiel hatten wir einen Professor, der hat für den Lehrvortrag das alles in der Tafel gemacht. Also so, die meisten nutzen da jetzt eher die Slides auf dem Beamer dann. Und da hatten wir letztens einen, der hat das Whiteboard genommen. Problem ist aber, dass das Whiteboard in dem Raum etwas schlecht positioniert war und man das deswegen schlecht folgen konnte, weil irgendwie das schwierig war mit dem Whiteboard vor Ort und die Stifte, die nicht ganz so ideal funktioniert haben. Das war also ein bisschen schwieriger. Aber dafür hat er sehr gut gemeistert gehabt, doch.
Ja, ich finde, daran kann man auch so ein bisschen erkennen, wie mutig in Anführungsstrichen der Professor ist, weil ja, man macht so seine Folien und klickt auf den Beamer immer weiter, das funktioniert eigentlich immer. Aber ich hatte mir auch mal einen Vortrag angehört, da hat sogar jemand in dem Lehrevortrag wirklich so getan, als ob das ganze Publikum Studenten sind und hat dann halt auch die Kommission oder an die Kommission gerichtet Fragen gestellt. Und es gab dann auch Leute aus dem Publikum, die geantwortet haben, aber das hätte natürlich auch komplett nach hinten losgehen können, wenn halt sich keiner meldet.
Nicht darauf einlässt, aber, das kommt auch vor, ja.
Ja, aber ja, ich finde es auch immer sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich einfach diese Lehrtypen sind, ja. Weil man ja in einer normalen Vorlesung so diesen schnellen Wechsel innerhalb von einer Stunde, kommt jemand, erzählt zu demselben Thema, aber komplett anders rübergebracht, hat man ja normalerweise im Alltag nicht.
Die Frage ist ja auch, wo ist man gerade im Stoff der Vorlesung? Also wenn man eine Vorlesung irgendwo mittendrin macht, dann muss man ja irgendwelche Grundkenntnisse voraussetzen. Manche fangen aber auch von null an, was ich auch ganz interessant finde. Und da zu gucken, wie derjenige, der es umgesetzt hat, ist spannend.
Ja. Okay, dann haben wir den Punkt quasi abgehakt, dass man die ganzen Vorträge gehört hat. Wie geht's denn dann in der Kommission weiter?
Nach den Vorträgen gibt es am jeweils selben Tag ein Kommissionsgespräch. Da trifft man sich also mit dem Kandidaten und der Kommission in der Runde dann. Und da werden dann nochmal einzelne persönliche Fragen gestellt. Da geht es dann nochmal um so ein bisschen die Bewerbungsunterlagen. Dann werden Rückfragen gestellt. Da gibt es einzelne Themen, die man abarbeitet. Und wenn wir dann diese Gespräche geführt haben, dann trifft man sich in der Kommission und macht eben eine Art Liste. Das heißt, man entscheidet sich, wen von diesen Kandidaten man sich für die Stelle vorstellen kann.
Und dieses Gespräch im Anschluss ist dann ja eher wie so ein in Anführungsstrichen klassischeres Bewerbungsgespräch, wie man das vielleicht aus einem Unternehmen kennt. Und das ist dann aber eben nicht mehr hochschulöffentlich.
Richtig, genau. Das findet nur im Rahmen der Kommission statt und dort werden dann auch persönlichere Fragen gestellt. Kann man sich vorstellen wie eine Art Vorstellungsgespräch, genau, und dann werden eben auch nochmal die einzelnen Themengebiete abgearbeitet. Das geht dann von der Lehrschulorganisation bis zu Finanzen, Projekten, die man eingeworben hat, bis hin zu, wie man sich eben die Organisation vorstellt, ob man bereit ist, auch Aufgaben in der Selbstverwaltung der Hochschule zu übernehmen, sowas kommt dann auch mal immer dran, genau. Und dann geht es auch um die Lehre, was man an Lehrerfahrungen hat, wie man sich das vorstellt, was für Veranstaltungen man vielleicht anbieten möchte, da gibt es dann einige Fragen, die Kommission hat.
Ja, also quasi auch, um einfach nochmal zu beurteilen, wie gut dieser Professor dann auch an das entsprechende Institut passt.
Richtig.
Und manchmal wird ja auch ausgelotet, ob es da schon mögliche Kooperationsmöglichkeiten gibt. Okay, dann wird eben diese Liste aufgestellt. Und wenn die Liste aufgestellt ist, dann muss man ja noch einen Schritt machen. Man braucht ja noch externe Gutachten, ne?
Richtig, genau. Also man muss im Prinzip die Listenplatzierten, die man dann hat, man kann entsprechend viele Platzierte aufstellen, muss man dann ja irgendwie in eine Reihenfolge bringen und dazu braucht man eben externe Gutachten. Das heißt, man braucht mindestens 2 Gutachter pro Kandidat, Kandidatin, die man eben aufstellen möchte und die müssen, wie gesagt, dürfen nicht befangen sein, müssen extern sein und im besten Fall quasi auch fachkompetent. Das heißt, man muss jemanden finden, der sich mit dem Fachgebiet auskennt, wo die Kandidatin eben arbeitet. Genau. Und dann werden diese Gutachten eben angefragt. Das dauert auch nochmal lange, bis man diese Gutachten dann hat. Und dann kann man anhand der Gutachten ein Ranking aufstellen. Das heißt, man sagt dann, auf dem 1., 2. und 3. Platz zum Beispiel stellen wir diese Personen auf.
Wer sind diese Gutachter? Sind die von der Behörde für Berufungskommissionen?
Oder? Nee, genau. Das sind tatsächlich andere Professoren, meist an anderen Unis, die eben dann nicht befangen sind und die auch auf dem Gebiet arbeiten. Das heißt, man im Prinzip geht das über Kontakte der jeweiligen Professoren aus der Kommission, die dann Leute anschreiben und die dann diese Gutachten erstellen.
Ja, also da ist man dann auch ein bisschen darauf angewiesen, dass die Gutachter das auch machen und
richtig,
Zeit
genau.
Dafür haben. Ne? Wenn man dann diese Liste aufgestellt hat, dann ist ja eigentlich der Hauptteil von der Berufungskommission an sich schon erledigt, oder?
Genau, sobald die Liste also verabschiedet wird in der Kommission, das eben dann durch ist, ist der eigentliche Arbeitsteil der Kommission erledigt. Und dann ist eben die Frage, wie das Ganze sich nachher ausspielt. Also wer jetzt nachher zusagt, wer nicht zusagt. Und diese Liste muss dann eben noch durch die Gremien der Uni durch, muss da auch eben beschlossen werden. Dann braucht man noch Stellungnahmen von den jeweiligen Mitgliedern, die dann eingereicht werden. Ja, und dann kann man nur hoffen, dass die Erstplatzierte eben nach Möglichkeit zusagt und dann den Ruf annimmt.
Ja, ich habe das nochmal nachgeschaut. Es geht ja erst in den Fakultätsrat, richtig, wo dann
genau.
Die Liste nochmal abgestimmt wird. Dann geht's ja noch eine Ebene höher, ne? Und ja, am Ende, wenn dann halt quasi entschieden wird, der Erste soll quasi angefragt werden, dann kann es ja noch sein, dass derjenige mit der Uni in Verhandlungen tritt und nochmal so, ja, vielleicht über das, womit er ausgestattet werden möchte, Verhandlungen führt.
Ganz genau.
Und da ist die Berufungskommission dann aber ja eigentlich außen vor.
Genau, da ist dann die Aufgabe der eigentlichen Kommission abgeschlossen. Man hofft eben, dass die Verhandlungen dann erfolgreich sind und dass die Professorin dann die Stelle annimmt.
Okay, ja, ich glaube, damit haben wir ganz gut umrissen, was so die Aufgaben der Kommission sind. Gerade für die für euch Studierende ist ja interessant, ja, wie komme ich überhaupt in so eine Kommission rein?
Wie kann ich da mitwirken? Das geht über die Fachschaft. Wenn immer eine neue Kommission im Prinzip gegründet wird, dann gibt es eine E-Mail an die Fachschaft, wo dann nach einem Studierendenmitglied da gefragt wird. Und da haben wir im Regelfall Aktive sitzen oder halt auch Ratsmitglieder sitzen, die dann eben bereit sind, sich da in die Kommission zu setzen. Und das ist eine spannende Aufgabe. Also wenn ihr Interesse habt, das mal zu machen, mal mitzuerleben, wie das so intern funktioniert, dann kommt gerne zur Fachschaft, meldet euch und dann gucken wir, dass ihr da auch in so eine Kommission reinkommt.
Ja, und das Interessante als Kommissionsmitglied ist ja, dass man halt nicht nur in den hochschulöffentlichen Vorträgen ist, sondern dass man eben auch in diesen Bewerbungsgesprächen Richtig. Dabei sein kann. Also ja, wenn ihr als Student mal auf der anderen Seite in einem Bewerbungsgespräch sitzen wollt und einem Professor Fragen stellen wollt oder einem zukünftigen Professor, die sind ja noch nicht unbedingt an einer anderen Uni-Professor. Es können ja auch welche sein, die sich neu auf eine Professur bewerben. Aber dann ist das auf jeden Fall mal die Möglichkeit, sowas sehen zu können.
Genau.
Und wie groß ist so der Zeitaufwand?
Das ist recht überschaubar eigentlich. Also es gibt ein paar Tage dann eben, wenn diese Vorträge sind, die sind recht voll. Da hat man meist vormittags, nachmittags dann jeweils Kandidaten. Das dauert ein paar Tage. Aber sonst das erste Treffen, bis dann irgendwann mal der Kriterienkatalog und der Ausschreibungstext fertig ist, das geht eigentlich recht zügig. Und danach, der Großteil der Zeit ist eben warten, dass die ganzen Bewerbungen dann ankommen. Deswegen, das ist eigentlich recht überschaubar.
Wie sieht das aus? Wie oft trifft sich die Kommission? Und wie lange dauert dann so ein Treffen immer?
Also meist ein paar Stunden dauern die Treffen. Jetzt diese Vorträge halt dann länger, genau. Aber sonst, ich glaube, die ersten Treffen sind meist immer so ja, zwei, drei Stunden, bis man alles fertig hat, besprochen hat. Dann werden die Einladungen verschickt und danach Kommissionsgespräche und im Treffen im Nachhinein vielleicht nicht mehr als so 2-3 Stunden.
Wie lange dauert so eine Berufungskommission insgesamt? Also ist jetzt quasi jede Woche so ein 2-3-Stunden-Treffen oder wie verteilt sich das?
Nee, genau, das ist im Prinzip, kommt sehr stark auch auf die Stelle an. Also ich glaube, so ein Jahr kann man da schon anberaumen für, bis man dann nachher mal die ganzen Verhandlungen durch hat. Das ist also keine schnell gemachte Sache und es gibt auch nicht so viele Berufungsverfahren im Regelfall. Nur jetzt gerade bei uns in der E-Technik gehen ja gerade viele Professoren in Ruhestand und deswegen haben wir jetzt mehr Berufungsverfahren laufen gerade.
Ja, also vom Zeitaufwand, dadurch, dass sich das dann so über diesen teilweise bis über ein Jahr verteilt, doch durchaus überschaubar. Mhm. Das kriegt man auf jeden Fall neben dem Studium
auf jeden Fall
noch hin. Ja, ich hatte vorher mit ein paar Studenten gesprochen und einen hat vor allen Dingen besonders interessiert, wie viel Mitspracherecht eigentlich ein einziger Student in der Berufungskommission hat gegenüber 4 Professoren und 2 wissenschaftlichen Mitarbeitern.
Richtig, also man ist im Prinzip gleichberechtigt in der Kommission, also das studentische Mitglied ist dann stimmberechtigt in der Kommission mit drin und man trifft diese Entscheidung eben gemeinsam. Und im Regelfall hören die Professoren auch auf das, was derjenige dann eben Studierende sagt und wenn der eben ein Problem hat mit einem Kandidaten, dann genau wird das durchaus auch, kommt das mit ins Gewicht, das wird also nicht außen vor gelassen genommen, hat also sehr viel Möglichkeit tatsächlich, wenn man einen Kandidaten für die Lehre ungeeignet findet, das auch auszudrücken und dann wird da auch drauf gehört.
Ja, da hatte ich auch immer den Eindruck, dass die Studenten auch gerade, wenn es halt um den Lehreteil geht, gerne auf deren Meinung zurückgegriffen wird, weil die Studenten werden ja auch am Ende dann die Lehre hören. Die Professoren setzen sich wahrscheinlich nicht mehr in die Vorlesung von den anderen
Profs. Richtig, genau. Deswegen, die Studierenden haben ja diesen Blick noch aus dem eigenen Studium und wissen eben, was gute Lehre ausmacht. Und deswegen sind es auch eben die in der Kommission, die am meisten darauf achten, dass eben die Lehre vernünftig ist, dass das alles gut läuft und dass man sich denjenigen dann auch als Professor vorstellt.
Eine weitere Frage hatte noch ein Student, der hat gefragt, was sind quasi so die Kosten von so einem Professor? Also kommt der da hin und dann gibt es Gehaltsverhandlungen oder wie funktioniert das?
Genau, also da gibt es ja im Prinzip Stellen, je nachdem, was man eben von der Professurstelle hat, W1, W2, W3, was da ausgeschrieben ist, gibt es entsprechend verschiedene Gehälter. Und wenn man eben diese Professur dann eben antritt, dann gibt es nochmal zu Beginn einen finanziellen Rahmen, den man eben hat, um sich da einzurichten, sein Labor gegebenenfalls, da Fläche, Personen, das wird dann im Regelfall verhandelt. Es gibt aber immer von der Uni eigentlich eine Art eine Liste, was verfügbar ist und das wird dann eben im Gespräch auch mit dem Kandidaten besprochen.
Gut, dann würde ich sagen, fassen wir das Ganze nochmal ein bisschen zusammen. Möchtest du ja vielleicht nochmal eine kleine Zusammenfassung geben? Was ist so eine Berufungskommission? Warum sollte man sich beteiligen?
Genau, sehr gerne. Also Berufungskommissionen, wie schon gesagt, sind eben dafür da, um zu entscheiden, wer dann nachher auch so eine Professur, diese Stelle bekommt. Warum man sich beteiligen sollte als Studierender ist ganz klar, man möchte ja gute Lehre haben im Studium und da kann man eben aktiv mitwirken, dass man nachher auch Professoren hat, die gute Lehre machen können. Genau, und deswegen, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, auf jeden Fall gerne melden bei der Fachschaft. Man muss auch nicht super viel Plan haben, was da jetzt fachlich genau im Vortrag passiert. Man sollte ja im Regelfall in diesem Lehrvortrag dann auch was mitnehmen können aus dem Vortrag selbst und deswegen ist das überhaupt kein Nachteil, wenn man da jetzt fachlich nicht super vorher informiert ist, weil es eben mehr darum geht zu schauen, wie diejenige Kandidatin eben die Lehre macht. Genau. Also wenn ihr Interesse habt, mal zu schauen hinter die Kulissen, wie das so abläuft in der Kommission, dann gerne bei der Fachschaft melden, da freuen wir uns drüber.
Also, liebe Studenten, eure Mitarbeit ist immer gewünscht. Ja, beteiligt euch gerne. Ja, und dann denke ich, haben wir das Thema gut beleuchtet und wünschen euch noch einen schönen Tag und sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge.
Current Affairs, der Podcast des Instituts für Elektrotechnik unter der Leitung von Patricia Höfer an der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Tim Hedkemper. Technik und Redaktion Yannick Greve. Sprecherin Nike Lerche. Ihnen gefällt Current Affairs? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.